SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin, herzlich willkommen. Ich bin Susanne Henn und darum geht's in den nächsten 25 Minuten. So drastisch wie bisher wohl noch nie haben uns die letzten Monate auch in Europa gezeigt, was Klimawandel bedeutet. Starkregen und extreme Überflutungen auf der einen Seite, wochenlange Waldbrände an vielen Orten gleichzeitig auf der anderen. Eine Erwärmung von maximal 1,5 Grad wollten wir laut Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Doch schon jetzt liegt sie bei 1,2 Grad und aktuell kommt alle 5 Jahre ein Zehntelgrad dazu. Und das, so Professor Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, werden wir spüren.
Überall in Deutschland besteht wachsendes Risiko, eben durch Überschwemmungen oder tödliche Hitzewellen getroffen zu sein oder auch Brände. Gerade im Osten Deutschlands, Brandenburg, ist ja auch sehr gefährdet durch zukünftiges Feuerwetter.
Welche Rolle spielt das Thema Klimawandel im Wahlkampf und was bieten die Parteien an? Darum geht es gleich hier und wir schauen auch mal, was andere Länder so machen und ob das Thema überall in Europa schon wirklich angekommen ist. Dass wir beim Klimaschutz Gas geben müssen, ist den meisten Menschen vermutlich klar. Aber wie stark wir das Pedal jetzt endlich durchdrücken sollten, das verdeutlichen ziemlich drastisch 2 Meldungen der letzten Wochen. Tobias Koch.
Das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, wird ein Wunschtraum bleiben. Zu diesem Schluss kommt der Weltklimarat in einer Studie, die zwar erst im März veröffentlicht wird, deren Inhalt aber jetzt schon bekannt wurde. Und auch eine Erwärmung um 2 Grad ist kaum mehr realistisch. Denn um das zu erreichen, müsste der globale CO2-Ausstoß schon 2025 seinen absoluten Höhepunkt erreichen. Also in rund 3 Jahren. Angesichts der Energiepolitik vieler Länder wie Polen oder auch China, die nach wie vor massiv auf Kohle setzen und erst in Jahrzehnten aus den fossilen Energieträgern aussteigen wollen, scheint das wenig realistisch. Aber auch Deutschland hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Nach dem Projektionsbericht 2021 des Bundesumweltministeriums verfehlen wir unsere Klimaziele sowohl für 2030 als auch für 2040. Deutlich. Allerdings ist in diesem Bericht das neue Klimaschutzgesetz noch nicht berücksichtigt. Das, so versichert die Bundesregierung, reiche aus, um die CO2-Emissionen bis 2040 um 88% zu senken. Umweltschützer äußern aber Zweifel, ob dafür die Ausbauziele für erneuerbare Energien wirklich ausreichen.
In gut 4 Wochen wählen wir Deutschen einen neuen Bundestag und eine neue Regierung. Und nach den Ergebnissen eines ZDF-Politikbarometers von Ende Juli sind die 3 wichtigsten Themen, die Menschen vor der Wahl umtreiben, Corona, die Flüchtlingspolitik und der Klimaschutz. Was die verschiedenen Parteien zu letzterem Thema sagen und anbieten, darüber habe ich mit Dr. Johannes Orfer gesprochen. Er ist Bereichsleiter Natürliche und gebaute Umwelt und Umweltbeauftragter am Karlsruher Institut für Technologie.
Global. Das Gespräch.
Herr Orfer, mal ganz einfach gefragt. Wird der Klimaschutz in den verschiedenen Wahlprogrammen ausreichend berücksichtigt?
Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Ich finde es sogar sehr überraschend und auch beeindruckend, wie stark der Klimaschutz jetzt doch in den Vordergrund gerückt ist. Das muss auch so sein. Aber ausreichend finde ich eigentlich immer noch nicht.
Jetzt redet zumindest jede Partei vom Klimaschutz, mit Ausnahme der AfD, die ja sagt, der Klimawandel ist nicht menschengemacht, also müssen wir auch nichts tun. Die lassen wir jetzt hier in dem Gespräch auch mal außen vor. Aber CDU und SPD haben Klimaneutralität bis 2045 vereinbart statt 2050. Die Grünen wollen sie 2041, die Linken sogar schon 35. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Reicht irgendeines dieser Daten überhaupt aus?
Also ich habe vielleicht interessanterweise auch verschiedene Tools benutzt in den letzten Tagen, um mal zu schauen, wie man das alles miteinander vergleichen kann in Hinsicht auf Klimaziele. Und ich muss also zu meiner Überraschung auch sagen, dass ich mich wiederfand zwischen den Grünen und den Linken ausgerechnet, weil die haben eben die aller ambitioniertesten Klimaziele in ihren Programmen verkündet. Und das ist auch im Prinzip richtig, aber jetzt kommt mein berühmtes Aber. Es reicht eben nicht, solche Ziele zu verkünden oder sich auch vorzunehmen, ohne dann eben auch genau zu überlegen, wie man dahin kommt. Und ich glaube, die Komplexität dieser Aufgabe wird immer noch unterschätzt. Und deswegen einfach nur solche Zahlen zu nennen, ohne zu überlegen, was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet das für die soziale Gerechtigkeit bei uns im Land. Ich halte das im Moment für ein bisschen gefährlich, weil im Endeffekt nützt es nichts, sich große Ziele vorzunehmen. Das muss es sicherlich, ohne dann auch wirklich genau zu überlegen, wie man die umsetzen will, wie man die erreichen will.
Dann fangen wir doch mal mit der Umsetzung an. Also Punkt 1. Schneller Ausstieg aus den fossilen Energieträgern ist zwingend, vor allem aus der Kohle. Das ist ja vereinbart bis 2038. Mittlerweile wissen, das setze ich einfach mal voraus, alle politisch Verantwortlichen, es muss deutlich früher kommen. Warum wird darüber nicht offen gesprochen?
Also da bin ich natürlich nicht in den Kreisen, die da die Entscheidungen fällen. Aber dass es früher sein muss und nicht nur in Deutschland natürlich, sondern auch weltweit, das ist also aus wissenschaftlicher Sicht also vollkommen unumstritten. Die Frage ist, wie man da hinkommt. Ich meine, wir haben immer das berühmte Wort Sachzwänge in der Politik und ich denke, sowas steckt dahinter. Es kostet natürlich auch wahnsinnig Geld, wenn man bedenkt, was der Kohleausstieg jetzt in Nordrhein-Westfalen oder auch in Sachsen alles schon bedeutet hat im Sinne von Umstrukturierung, Arbeitsplätze und so weiter. Ich denke, da gibt es eben genau diese Komplexität, die man aus rein wissenschaftlicher Sicht alleine noch gar nicht so durchblickt. Und ich denke, der Kohleausstieg muss so schnell wie möglich erfolgen und das muss doch zu schaffen sein. Also, aber dann muss man es auch wirklich sich erstens vornehmen und zweitens auch entsprechend konsequent angehen.
Und welche Partei ist aus Ihrer Sicht die am erfolgversprechendste?
Rein vom Programm her sind es natürlich hier die Grünen. Aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich diese sehr, sehr, sehr ambitionierten Ziele der Linken zum Teil wieder für fast unrealistisch halte. Weil natürlich braucht man entsprechend auch den Einblick in die Wirtschaft dabei. Wir können hier nicht innerhalb von wenigen Jahren ein ganz grundsätzliches gesellschaftliches Transformationsexperiment starten, weil also darum geht es ja insbesondere auch der Linken. Und ich habe selbst bei den Grünen eben teilweise auch noch Zweifel, inwieweit das so funktioniert. Insofern wäre ich eigentlich für eine sehr ausgewogene Mischung. Aber dann würde ich wirklich gerne, und das sage ich auch ganz bewusst, eben auch gerade die CDU und auch die SPD auch wirklich in die Pflicht nehmen und sagen, okay, dann müsst ihr aber auch liefern.
Aber wenn die fossilen Energieträger wegfallen, Herr Orfahrt, dann müssen ja zwingend die Erneuerbaren kommen. Sind die Programme da beim Ausbau ambitioniert genug, die Wahlprogramme?
Nicht alle. Die Grünen fordern ja wirklich ganz klar viel mehr erneuerbare Energien, Solar, Passivbau und so weiter. Und das finde ich auch richtig. Aber nochmal, das kostet alles sehr, sehr, sehr viel Geld. Und dann ist natürlich noch die Frage der Akzeptanz da. Also bei den erneuerbaren Energien haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass die Akzeptanz der Bevölkerung eben nicht automatisch so da ist. Und ich denke, wenn man da hilft, gucken Sie mal, was beim Solar passiert ist durch die ganzen Anreize, die wirtschaftlichen, die eben passiert sind. Plötzlich standen überall Solarzellen auf den Feldern und auf den Dächern. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es um Zwang geht und immer sehr beeindruckt, wie gut es in Deutschland läuft, wenn man finanzielle Anreize damit anbietet. Und dann muss man es halt so angehen. Und witzigerweise, die FDP sagt ja, man muss vieles dem Markt überlassen und spricht auch sehr stark für Technologie und Wissenschaft. Und den Punkt finde ich wiederum auch sehr richtig. Also ich meine, wir schaffen diese große ökologische Revolution, die wir vor uns haben, schaffen wir nicht ohne neue Technologien. Und ausgerechnet das betont eben die FDP sehr stark in ihrem Wahlprogramm.
Herr Orfahl, die Ziele sind her. Und wie Sie es gerade schon ansprachen, man kann Klimaschutz fordern, das ist eine Sache und relativ leichtes zu fordern, aber ihn durchzusetzen ist sehr viel schwerer. Wir kennen es von uns allen, wenn es um Einschränkungen gibt für einen selber, sprich Windräder in der Nähe, autofreie Innenstädte oder deutlich teurere Flugtickets, das hat man dann alles doch nicht so gerne. Was ist davon überhaupt politisch durchsetzbar?
Also ich glaube ganz fest daran, dass die Menschen in Deutschland imstande sind, über die Jahre einen Kulturwandel mitzumachen und auch selber voranzutreiben, wie wir ihn anderswo auch erlebt haben. Also ich meine, wir erleben es jetzt gerade auch ganz viel bei der Ernährung, wo eben gesunde Ernährung viel stärker in den Vordergrund gerückt ist. Also das Bewusstsein entwickelt sich schon sehr. Das tut es übrigens auch ohne eine ganz massive Indoktrinierung. Und manche Leute sind, finde ich, fast schon überbesorgt. Ich kriege immer wieder Anfragen, was bedeutet denn jetzt der Klimawandel für uns hier ganz konkret? Was wird sich alles ändern? Jetzt gab es dieses Riesenhochwasser. Also Alarmismus oder so Indoktrinierung, das muss nicht sein. Bewusstseinswandel muss sein und findet auch statt. Also da bin ich tatsächlich ein Optimist. Ich denke, die Bereitschaft ist da, aber sie ist verschieden weit. Und wir haben übrigens ganz ähnlich wie bei Corona, bei den Impfungen, wir haben auch einen ganz schönen Teil der Bevölkerung, die nicht vielleicht grundsätzlich am Klimawandel zweifelt. Also das gibt's auch, aber dann gibt es eben Leute, die zweifeln daran, dass er menschengemacht ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, aber wenn wir was tun, dann ändert sich ja eh nichts. Und da hat jetzt der letzte Sachstandsbericht des Weltklimarats nochmal sehr klar gesagt, jede Tonne CO2, die wir emittieren, macht die Erde ein bisschen wärmer. Das ist so. Also Sie, ich, jeder hier, der also, sag ich mal, in Deutschland ein Flugzeug nimmt oder so, wir tragen zur Erderwärmung bei.
Ja, aber dann ist ja wieder die Verantwortung auf jeden Einzelnen abgewälzt, der sie ja auch in Teilen hat. Aber Sie und ich, Herr Orfahl, wir können nicht gegen den Klimawandel anradeln. Also ist es nicht auch nötig, an der einen oder anderen Stelle durchzuregieren, Vorschriften zu erlassen, die einfach den CO2-Ausstoß senken?
Also auf jeden Fall ja. Ich glaube, es ist aber beides. Zum einen, dieses Bewusstsein wächst, die Leute können auch selbst was tun, weil danach wird eben oft gefragt. Und dazu braucht es eben noch eine sehr schöne Mischung, ich sag mal, aus Anreizen, finanzielle Anreize und eben auch Vorschriften, die aber dann eben auch wirklich angenommen werden. Das muss ja möglich sein, dass man sich da auch ein bisschen vorher erkundigt, sondiert, sage ich mal, was von der Akzeptanz her geht. Also weil Vorschriften, die nicht angenommen werden, bewirken wirklich genau das Gegenteil. Und die Diskussion hatten wir in verschiedenster Weise auch jetzt gerade bei Corona wieder. Beim Klima wäre es natürlich ganz schlecht, weil wir haben es wirklich eilig und wir müssen auch alle Leute mitnehmen.
Vielen Dank, Dr. Johannes Offal vom Karlsruher Institut für Technologie.
Gerne.
Und um das Thema, was bieten die Parteien im Wahlkampf in Sachen Klimaschutz an, geht es auch in unserem Umweltpodcast Klimazentrale. Den finden Sie ab Freitagvormittag überall dort, wo es Podcasts gibt. Druck gemacht beim Thema Klimaschutz wird den etablierten Parteien von zahlreichen Basisbewegungen, wie etwa den teils sehr jungen Aktivisten von Fridays for Future. In der Corona-Krise war es ruhiger um sie geworden, aber jetzt kommen sie wieder und sind hörbar. Besonders nach der Überschwemmungskatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die, wie nun auch bestätigt ist, eindeutig eine Folge des Klimawandels war. Einige aus der Bewegung wollen nicht mehr nur demonstrieren, sondern aktiv Politik mitgestalten und am 26. September in den Bundestag. Björn Dahlke hat einen von ihnen getroffen.
Jakob Lasel sitzt an der Spree und schaut auf den Bundestag. Da will er rein.
Ja, wenn das klappt, also ich muss ja erstmal gewählt werden, wäre das schon krass.
Lasel hat die großen Klimastreiks in Deutschland mitorganisiert. Er marschierte an der Seite von Greta Thunberg. Jetzt steht der 20-Jährige auf Platz 8 der grünen Landesliste Schleswig-Holstein. Der Einzug in den Bundestag, nicht sicher, aber möglich.
Ich hätte Möglichkeiten, Politik zu machen und Politik zu machen auch aus einer Perspektive von jungen Menschen, die gerade total vernachlässigt werden in der ganzen Diskussion. Und das ist natürlich was schon mal an sich große Veränderungen schafft.
Blasel studiert Jura. Er bezeichnet sich als 1,5-Grad-Ultra. Die bisherige Klimapolitik ist ihm nicht radikal genug, auch nicht die der Grünen. Beim Parteitag Anfang Juni scheiterte er mit der Forderung nach einem höheren CO2-Preis. Bei Fridays for Future hat das viele enttäuscht. Die Rede war von einem verheerenden Signal. Lisa Badum ist dort, wo Jakob Blasel hin will, im Bundestag. Sie ist klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Badum weist die Kritik von Fridays for Future zurück. Die Grünen haben ihrer Meinung nach viele Forderungen der Bewegung übernommen.
Wer mal das Programm vorher-nachher vergleicht, sieht, dass es auf dem 1,5-Grad-Pfad weist und dass wir diese 4 Jahre Klimabewegung auf der Straße und auch in der Gesellschaft wirklich in dieses Programm aufgenommen und übersetzt haben.
Für die Grünen ist es ein Spagat. Zum einen wollen sie auf die Aktivisten zugehen und eine ambitionierte Klimapolitik machen. Zum anderen sollen potenzielle Wähler der politischen Mitte im Wahlkampf nicht verschreckt werden. Und ein höherer CO2-Preis würde zum Beispiel Autofahren und Heizen deutlich teurer machen. Für diesen Spagat war zuletzt auch Oliver Krischer zuständig. Er hat vor dem Parteitag Anträge sortiert und Kompromisse gesucht. Der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag sagt, die Erwartungen an seine Partei sind hoch.
Es wird natürlich nicht so sein, dass, wenn Grüne in der Regierung sind, das Paradies ausbricht, sondern es wird eine lange, eine schwierige Arbeit werden.
Krischer koordiniert verschiedene Arbeitskreise der Grünen und sitzt als stellvertretendes Mitglied in 2 Bundestagsausschüssen. Es ist das Klein-Klein der Parlamentsarbeit. Und die hat oft nur wenig mit großen, plakativen Forderungen auf Klimademos zu tun. Auch Jakob Blasel sieht die Gefahr, nicht allen Ansprüchen der Fridays for Future-Bewegung gerecht werden zu können.
Und da versuche ich natürlich nicht zu enttäuschen, aber natürlich kann ich nicht dafür bürgen, wie ein Bundestag oder meine Fraktion später entscheidet. Ich bin ein Abgeordneter, wenn ich gewählt werde.
Seine Kandidatur für den Bundestag komme bei Fridays for Future unterschiedlich an. Nicht alle dort glauben daran, im Parlament etwas bewegen zu können. Einige der Klimaaktivistinnen und Aktivisten halten den Protest auf der Straße für wirkungsvoller.
Was immer da die beste Art ist, sich zu engagieren. Wir brauchen mehr Klimaschutz und das klingt doch hier nach einem vielversprechenden Ansatz. Nächstes Jahr soll in der Verkehrspolitik erstmals mehr Geld für die Schiene als für die Straße ausgegeben werden. Lothar Lenz.
Bis 2030 will die Bundesregierung doppelt so viele Fahrgäste auf die Schiene bringen wie heute. Wichtige Voraussetzung für den CO2-Abbau im Personenverkehr. Bis zu 60 Milliarden Euro sollen deshalb in den Ausbau des Bahnnetzes fließen. So sollen die ICEs auch zwischen Hamm und Hannover schneller fahren. Die Eisenbahnknoten Hamburg und Frankfurt sollen ausgebaut und entlastet werden. Auch der Güterverkehr soll seine Kapazität deutlich steigern, zum Beispiel durch eine bessere Anbindung der Seehäfen. Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, kritisierte die Pläne des Bundesverkehrsministeriums als reine Absichtserklärung. Die amtierende Koalition in Berlin habe viel zu wenig Geld für den Netzausbau zur Verfügung gestellt. Deutschland trage bei der Schienenpolitik in Europa fast die Schlusslaterne, sagte Gastel.
Das relativiert die vollmundigen Ankündigungen von Verkehrsminister Scheuer dann doch ein wenig. Aber das ist typisch für die deutsche und europäische Klimapolitik, meint Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die viel gescholtenen Chinesen, sagt er, machen es anders.
China ist natürlich oft daran gemessen, was es ankündigt, bis wann sie klimaneutral sein wollen und so weiter. Und die Erfahrung zeigt aber, dass die Chinesen eigentlich wenig ankündigen an Klimaschutz, aber es übererfüllen, wenn wir im Westen ja immer die Tendenz haben, große Ankündigungen zu machen und dann zu sagen, ach, sorry, haben wir leider nicht geschafft.
Dass wir es schaffen müssen, ist aber mittlerweile vermutlich den meisten klar. Aber was machen eigentlich unsere Nachbarn? In Österreich hat man wenigstens ein paar kreative Ideen, wenn es darum geht, CO2 einzusparen. Im Oktober etwa startet dort das Öko-Ticket. Für knapp 1.000 Euro im Jahr kann man dann alle öffentlichen Verkehrsmittel im ganzen Land nutzen. Okay, fast im ganzen Land, denn in 3 der 9 Bundesländern gilt das Ticket nur eingeschränkt. Aber auch die hofft man noch rechtzeitig vollständig ins Boot zu kriegen. Und in Wien überlegt man gerade, ob man nicht nennenswert CO2 einsparen könnte, wenn man Pakete nicht über Paketdienste transportiert, sondern über die Straßenbahn, indem man sie den Fahrgästen einfach in die Hand drückt. Theresa Krinninger kennt den Plan.
Die Idee ist, Wiener Fahrgäste der Straßenbahn in den Pakettransport mit einzubeziehen. Bevor das Projekt aber in einem größeren Pilotversuch getestet wird, hat das österreichische Fraunhofer-Institut zusammen mit dem Verkehrsbetrieb Wiener Linien eine Umfrage gestartet. Die große Frage, sind Fahrgäste überhaupt bereit, Pakete mitzunehmen? Ist das der Fall, könnten Fahrgäste künftig per App ihre Routen analysieren lassen. Die App schlägt ihnen dann Pakete vor, die den gleichen Weg haben und an Paketboxen an den Haltestellen abgeholt und abgelegt werden können. Doch es sind noch wichtige Fragen zu klären, zum Beispiel wie groß die Pakete sein dürfen, ob es Transportbeschränkungen zu Stoßzeiten braucht und wie der Anreiz für die Fahrgäste gestaltet werden kann. Geschätzt können 20% der Emissionen, die sonst beim Pakettransport in Wien entstehen, eingespart werden. Laut Wiener Linien sind täglich 500.000 Menschen mit der Straßenbahn unterwegs. Die Mobilität könnte also durchaus klimafreundlich genutzt werden.
Dass Kopenhagen als Paradies für Radfahrer gilt, ist nichts Neues, ich weiß. Aber das ändert nichts daran, dass Kopenhagen ein Paradies für Fahrradfahrer ist. Hier hat man städteplanerisch einfach verdammt viel richtig gemacht und so viele Pendler vom Auto aufs Rad geholt. Was alles geht, wenn der politische Wille da ist, da könnten deutsche Politiker und Städteplaner von unseren Nachbarn im Norden noch einiges lernen. Sophie Donges erklärt, wie es geht.
Radfahren auf einer Brücke durch den Hafen in Kopenhagen. Diese Brücke heißt Fahrradschlange und tatsächlich windet sie sich über eine Länge von 220 Metern oberhalb der Stadt. Weit weg von Verkehrslärm, bestehend nur aus 2 Fahrradspuren in knalligem Rot-Orange. Radfahren mit einer völlig neuen Perspektive, mit Aussicht. Intelligenter Städtebau ist einer der Faktoren, weshalb immer mehr Dänen aufs Rad steigen, glaubt Marianne Weinreich, Vorsitzende der dänischen Fahrradbotschaft.
Es liegt nicht in der DNA der Dänen. Fahrradfahren ist hier normal, weil unsere Städte dafür gebaut sind. Es ist sicher, einfach und schnell sich mit dem Rad zu bewegen. Der Erfolg liegt definitiv im politischen Willen, dem Fahrrad eine Priorität zu geben. Die dänische Fahrradbotschaft ist eine Art Dachverband, bestehend aus verschiedenen Kommunen, Unternehmen und Verbänden, die sich mit Mobilität beschäftigen. Regelmäßig Regelmäßig veröffentlicht die Organisation auch einen Statusbericht. Demnach fährt fast jeder zweite Kopenhagener mit dem Rad zur Arbeit und jede vierte Familie besitzt ein Lastenfahrrad. In Spitzenzeiten fahren 40.000 Radfahrerinnen und Fahrer über die wichtigsten Straßen pro Tag. Das stellt die Stadt vor neue Herausforderungen, so Marianne Weinreich. Stockender Verkehr auf den Radwegen ist ein Problem zu Stoßzeiten, dem man mit intelligenten Verkehrslösungen begegnet. Man erzeugt eine grüne Welle an einer Reihe von hintereinander liegenden Kreuzungen, damit die Radfahrer einen besseren Flow bekommen und zufriedener sind. Zum Leidwesen der Autofahrer, denn denen werden die Parkplätze weggenommen und auch Platz auf den Straßen. Auch Pendler steigen aus diesen Gründen vermehrt aufs Rad und nehmen dann die Superhighways in die Stadt. So heißen die Radwege aus den Vororten in die City. Hier sieht man auch immer mehr E-Bikes. Das nimmt auf jeden Fall zu. Es ist vor allem auf dem Fahrrad-Superhighway ein beliebtes Verkehrsmittel. Dort ist die durchschnittliche Strecke mittlerweile 11 Kilometer lang. Die Menschen sind also bereit, längere Fahrten mit dem Rad auf sich zu nehmen. Kopenhagen hat sich vorgenommen, bis 2025 eine klimaneutrale Stadt zu werden, die erste in Europa. Das Fahrrad als Verkehrsmittel soll dabei ein wichtiger Baustein sein, um dieses sehr ambitionierte Ziel auch erreichen zu können.
Während man in Kopenhagen die Dringlichkeit des Klimawandels ganz offensichtlich verstanden hat, rätselt man in der Türkei noch darüber, ob die verheerenden Waldbrände der letzten Wochen Folge des Klimawandels waren oder Brandstiftung oder einfach gottgewolltes Schicksal. Die Dringlichkeit, endlich zu handeln, um die Erderwärmung zu stoppen, ist bei vielen Menschen, so Karin Sens, noch nicht wirklich angekommen.
Ein paar ältere Männer sitzen in einem kleinen Dorfcafé, spielen Karten und trinken Tee. Ahmed ist Imker. Den Sommer über sind seine Bienen in den Bergen von Antalya. Da ist ihnen Gott sei Dank nichts passiert. Aber in ein paar Tagen wollte der 61-Jährige sie eigentlich zum Überwintern hierher, nach Kürciz in den Südwesten der Türkei holen. Er zeigt in Richtung der verkohlten Berge.
Ich weiß nicht, wohin mit den Bienenstöcken. Ich bin ratlos. Marmaris wäre noch eine Alternative gewesen, aber da hat es ja auch gebrannt. Da gibt es auch ganz viele Imker. Das ist hier ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die ganze Region lebt von den Bienen, oder besser gesagt, hat von den Bienen gelebt.
Auch wenn die Flammen die Bienenstöcke nicht zerstört haben, die Nahrungsquelle der Bienen, die Blattläuse, sind zusammen mit den Nadelbäumen verbrannt.
Honig wird es erstmal nicht geben. Wie denn auch? Keine Bäume, kein Waldhonig.
Eines der großen Themen bei den Männern im Dorfcafé ist die Ursache der Feuer.
Der Klimawandel spielt sicher auch eine Rolle, aber wir glauben eher, dass Brandstiftung dahinter steckt.
Und Bekir vom Nebentisch wirft ein.
Natürlich ist es heiß, aber die Hitze kommt von Gott, da kann man nichts machen.
Der Klimaforscher Ozan Mert Göktürk erklärt dagegen, Klimawandel wirkt sich vor allem im Mittelmeerraum aus. Er macht gerade Urlaub in der Region und kennt sie gut.
Diese intensiven Hitzewellen über 10, 15 Tage, die hat es hier früher nicht gegeben. Ich erinnere mich, im Jahr 2000 gab es eine Hitzewelle mit 45 Grad. Das war Rekord hier. Aber das hat nur ein, zwei Tage gedauert. Jetzt geht das schon seit vielen Tagen so. Dann trocknet einfach alles aus. Eine kleine Flamme und alles kann brennen.
Eine Glasscherbe, auf die die Sonne scheint, würde schon ausreichen. Bekir im Dorfcafé nimmt die Bierdose vor sich in die Hand und erklärt daran, dass die Menschen so viel Müll in ihrem Wald einfach wegwerfen würden. Klar sei das gefährlich. Trotzdem glaubt auch er mehr an Brandstiftung. Ahmed diskutiert ab und zu mit seinen Kindern über Klimawandel. Sie haben studiert, erzählt er stolz.
Der ist ein großes Problem. Die Erde erwärmt sich, es wird immer heißer. Wohin soll das führen? Wenn diese Wälder abbrennen, fangen die Berge auch weniger Regen auf und speichern weniger Wasser in den Flüssen und so. Und es besteht auch die große Gefahr, dass es öfter zu Erdrutschen und Überschwemmungen kommt.
Ozan Mert Göktürk, der Klimaforscher, hofft,
nach diesem riesigen Desaster müsste doch jedem bewusst werden, dass der Klimawandel hier eine echte Bedrohung ist.
Im Dorfcafé wollen sie eigentlich lieber drüber reden, dass die Löschflugzeuge und Hubschrauber viel zu spät gekommen seien, um ihren Wald zu retten. Gegen den Klimawandel könne man eh nichts machen. Und die Regierung in Ankara?
Also, da wird schon was getan, glaube ich. Aber was genau, das weiß ich nicht.
Meint Ahmed. Und beim nächsten Glas Tee geht's ja schnell wieder um die neue riesige Rauchwolke, die aus den Bergen hinter ihrem Dorf aufsteigt.
Und noch ist die schwere Waldbrandgefahr in Süd- und Südosteuropa nicht vorbei. Das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei waren und machen Sie's gut.